Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Das war ja also der 9. November 2019, das Mauerfall-Jubiläum. Zehntausende kamen am Abend zum großen Bühnenspektakel, zum Brandenburger Tor, wir auch. Gefeiert wurden heute Abend auch das Hörspiel und das Theater. Wir berichten von den Preisverleihungen der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe und von der Fausttheater-Preisgala in Kassel. Für sein Lebenswerk wurde Roberto Trulli ausgezeichnet, der mit 85 Jahren noch immer leidenschaftlich kämpfende Theatermacher aus Mülheim an der Ruhr.
Aber dann habe ich nachgedacht, haben wir gesagt, aber eigentlich die Faust passt besser zu mir als der Faust.
Das stimmt. Populäre Ausstellungen kann er nicht, sagt Friedrich Meschede. Jetzt verabschiedet sich der Direktor der Kunsthalle Bielefeld mit einer klugen Skulpturenausstellung. Und Adriana Alteras inszeniert Madame Butterfly in Heidelberg. Opern, sagt sie, sind wie Käse. Die mag man erst im Alter. 30 Jahre Mauerfall. An diesem nasskalten Novemberabend ist das Jubiläum mit einer großen Bühnenshow und anschließendem Feuerwerk am Brandenburger Tor gefeiert worden, live übertragen im Fernsehen. Inszeniert hat das Ganze das Berliner Künstlernetzwerk Phase 7 Performing Arts unter der Regie des gebürtigen Dresdners Sven-Sören Bayer. Sein Team ist international gut gebucht für solch große Massenevents. Multimedial sollte hier ein Stück Freiheitsgeschichte erzählt werden. Eine Feierkritik von Gerd Brendel.
Wir alle sind hier, um zu erinnern an die Nacht der Nächte, nach der nichts mehr war wie zuvor.
Nein, wir sind nicht in der Christmette zur Heiligen Nacht, sondern bei der im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa veranstalteten Jubiläumsveranstaltung zum Mauerfall. Was heißt Veranstaltung? Jubelfeier, Fest. Ein bisschen Staatsakt?
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger.
Ein bisschen Party.
Doch ich bin nicht frei.
Es gibt die Feiern, in denen die bestehende Ordnung eine Zeit lang außer Kraft gesetzt wird und eine neue Zeit spielerisch erprobt wird. Beim Karneval zum Beispiel. Und es gibt die Feiern, die das Bestehende feiern. Die den Teilnehmenden versichern, ich habe meinen Platz in diesem Alltag und ich stehe auf der Siegerseite. Kurzum Feiern, die dem Hier und Jetzt Sinn verleihen. Wenn ein vergangenes Ereignis, das eine bestehende Ordnung einstmals über den Haufen warf, gefeiert wird, dann wird es kompliziert. Die Revolution ist vorbei, es lebe die Revolution. Ein Drahtseilakt, den die Veranstalter des Mauerfall-Jubiläums mit dem bewährten Rezept ein bisschen von allem in eine 2-Stunden-Show pressten. Vor dem Brandenburger Tor ruht eine riesige transparente Weltkugel, auf die bunte Farbspiele und historisches Filmmaterial projiziert werden. Links und rechts Bühnen, dazwischen Videoleinwände. Der Abend beginnt staatstragend. Berlins regierender Bürgermeister redet lokalpatriotisch. Der Bundespräsident stellt den globalen Kontext her, bedankt sich bei den politischen Akteuren von einst von Reagan bis Gorbatschow, nicht ohne einen Seitenhieb auf seinen aktuellen Amtskollegen in Washington.
Liebe Gäste, diesem Amerika verdanken wir Deutschen viel. Und dieses Amerika als Partner in gegenseitigem Respekt, als Partner für Demokratie und Freiheit gegen nationalen Egoismus, das wünsche ich mir auch in Zukunft.
Und weil das Gedenken an die Nacht der Maueröffnung für die DDR-Bürger ein bisschen an das Weihnachtsfest der Christen erinnert, fehlt auch nicht der Appell an das moralische Gewissen, an die Mauern, die wir, die lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, um uns herum errichten. So herzerwärmend klingt das, dass selbst dem Autor dieser Zeilen bei der Zusammenfassung noch die Tränen kommen.
Ziehen wir uns nicht zurück hinter Mauern und Echokammern, sondern streiten wir für diese Demokratie.
Gipfelt der Appell des Bundespräsidenten. Die Erinnerung an die Pogrome vom 9. November 1938 darf nicht fehlen. Nicht nur in Steinmeiers Rede. Stolpersteine, rappt der Hip-Hop-Musiker Trettmann später im Verlauf des Showprogramms. Zwischen Bundespräsident und Hip-Hop die Auftritte der Zeitzeugen. Kämpferisch, bewegend, die Rede Marianne Birtlers, Bürgerrechtlerin, ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen.
Wer Menschen in Schutz nimmt, die ausgegrenzt, gehasst und gedemütigt werden, der hat verstanden, was wir mit den Kerzen in unseren Händen ausdrücken wollten.
Dass 30 Jahre nach dem Mauerfall an den Mauern rings um Europa wieder Menschen auf der Flucht, auf der Suche nach Freiheit, zu Tode kommen, ersticken und ertrinken, daran erinnert auch sie nicht. Und dann wird es endlich Zeit für die ganz großen Gefühle. Daniel Barenboim dirigiert Beethovens Fünfte. Ein Sprechchor spielt erst zögerliche, dann euphorische kleine Leute-Revoluzzer. Dann kommt Hip-Hop. Ein Popsternchen intoniert mit bebender Stimme David Bowies Helden. Die ergrauten Herren der DDR-Band Zöllner treten auf. Und auch das gute alte Fernsehballett darf ein bisschen in silberglänzenden Kostümen herumturnen. Und dann wummern Techno-Beats über den Pariser Platz. An den Glühweinständen bilden sich die ersten Schlangen. Die Currywurst gibt es zum Festtagspreis von 5 Euro.
Kurt Brendel über die große Bühnenshow zum Mauerfall-Jubiläum heute Abend am Brandenburger Tor. Wir schalten gleich weiter nach Kassel. Dort wurde nämlich heute Abend der Faust verliehen.
Ich kann sie nicht hören. Ich bin hier, um zu stören. In Zungen spreche ich, ich bin die vielen, mein Name spielt keine Rolle. Ich bin die Hydra. Ah, ah. They gave me that name and I tried to carry it.
Die singende Schauspielerin Wiebke Puls eröffnete am Abend die Gala zur Verleihung des Faust, des wichtigsten deutschen Theaterpreises. Seit 2006 wird er vergeben vom Deutschen Bühnenverein, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Und für Fazit ist der Theaterkritiker Michael Lages in Kassel. Schönen guten Abend.
Hallo, Abend.
Wie hat Wiebke Puls denn dann weiter durch den Abend geführt?
Ja, auf zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Also diese Rolle der Cassandra, der Hydra, die sie da zu Anfang im Song behauptet, das ist entnommen der Dionysos-Stadtaufführung von den Münchner Kammerspielen, die setzt sie fort, indem sie immer mal wieder mit Soli dazwischen geht und diese durchaus auch in Kassel aufkommende Feierstimmung immer ein bisschen wieder runtererdet. Also zum Beispiel eine Menge Forderungen formuliert, die Leute, die Reformen im Theater wollen, und das wollen inzwischen immer mehr Leute, auch tatsächlich formulieren. Also mal macht sie es mit der Flüstertüte, also mit dem Megafon und brüllt ihre Forderungen in den Saal. Und mal tut sie es, indem sie sich selber definiert als Schauspielerin, die ihren Beruf ernst nimmt, aber nicht mehr genau weiß, wohin sie damit kommt.
Ich möchte etwas Sinnvolles mit meiner Zeit hier anfangen. I expect myself being aging anytime. Ich mache Theater, um ständig in eine Gegenwart zu kommen und diese nicht nur ständig zu behaupten, um Teil eines Kosmos zu sein, um die Welt zu saven, wenigstens ein bisschen, to share my medicine with others when I have it, manchmal auch um die Welt zu vergessen, dann aber komplett, weil ich meine Miete bezahlen muss. Hilfe! Ich kann nicht anders, ich habe ja gar nichts anderes gelernt.
Ja, genau. Hat das funktioniert, dieser Spagat von Wiebke Puls?
Das ist sehr interessant. Also da kommen dann auch wirklich so modische Sachen wie die Welt saven und so, kommen da ganz gut unter. Während sie andererseits, sie ist ja auch Moderatorin des Abends, sie macht ja nicht nur ihre eigenen Szenen. Als Moderatorin macht sie das genaue Gegenteil. Sie macht alles extrem kurz, hat sich offenbar eine größere Handvoll von Fragen ausgedacht, die sie an die jeweiligen Preisträger stellt. Das sind so einfache, fundamentale Fragen, auf die Sie und ich wahrscheinlich auf dem Plutz auch keine Antwort hätten. Und bei denen ist das kein bisschen anders. Und dann ist der jeweilige Preisträger auch schon durch. Also sie macht das extrem schnell, extrem knapp und schafft sich auf diese Weise natürlich selber Zeit für diese Soli, in denen all die Fragen, die sie an die Preisträgerinnen und Preisträger stellt, dann nochmal fundamental verhandelt werden.
Kommen wir zu den Preisträgern. Es waren ja diesmal nicht nur altbekannte, sondern auch viele neuere Namen nominiert. 24 KünstlerInnen aus ganz Deutschland in 8 verschiedenen Kategorien. Wurde in diesem Jahr vor allem der Nachwuchs gekürt?
Jein, also zumindest ist es keiner der üblichen Verdächtigen mit im Spiel gewesen. Ich würde gern erwähnen, dass bei den Nominierungen, die sind beim Faust immer sehr, sehr wichtig, viel mehr eigentlich als beim Theatertreffen zum Beispiel. Da kommen nämlich bei der Faust-Nominierung auch so Theater wie das in Gera vor oder wie das in Chemnitz oder die junge Generation in Dresden oder sogar was Abgelegenes wie das kleine Lichthof-Theater in Hamburg, ein ganz privater kleiner Verein, oder das Landestheater Schwaben in Memmingen. Hier wird tatsächlich in dieser Nominierung sowas Ähnliches wie Theaterlandschaft Deutschland tatsächlich mal abgebildet. Und dann kommt man natürlich in der Fokussierung der Preisjury letztlich auch wieder auf ein paar Bekannte zurück, also den Bühnenbildner Etienne Plus beispielsweise, sehr beschäftigt in Oper und Schauspieler, oder der Frankfurter Sänger Johannes Martin Krenzle als Sänger, Darsteller, einer Frankfurter Ikone sozusagen, aber auch eben tatsächlich eine bislang wenig bekannte Opernregisseurin wie Elisabeth Stöppler aus Chemnitz. Und eine junge, nicht mehr ganz junge Regisseurin, die fürs junge Theater in Bremen arbeitet. Das ist das Freie Theater in der Stadt in Bremen. Daneben Anna-Theresa de Kersmarke, das ist nun wirklich der prominenteste Name für Choreografie, ist aber auch der einzige von diesem Kaliber, dieser Größenordnung. Und tatsächlich in der Kategorie Schauspieler, die immer mit besonderer Aufmerksamkeit erwartet wird, hat es dann nochmal Dionysos Stadt, also die Münchner Kammerspiele-Inszenierung, in der auch Wiebke Puls mitspielt, getroffen, in dem die junge Maya Beckmann ausgezeichnet worden ist.
Und die hat sich gefreut für alle.
Ich habe gerade das Glück, in einem Team zu arbeiten, das ganz wunderbar ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt alle Namen aufzähle, dann ist das so ein bisschen wie so Oscar-Schuschu oder sowas. Ich glaube einfach an die Zusammenarbeit, die ich gerade erlebe, an ein künstlerisches, gemeinsames Suchen, Finden, Verstehen, Wissen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man mit all den Menschen, die auf der Bühne und hinter der Bühne sind, zusammenarbeitet, dass man sie mitnimmt, dass alle wissen, im besten Fall, was sie da machen. Und ich glaube, dann wird das riesen groß.
Ja, eine Schauspielerin, die brennt.
Ja, und sie hat dann tatsächlich auch angeregt, mal sehen, ob der Bühnenverein und die Preisgeber darauf eingehen, dass man aus dem Solistenpreis auch gelegentlich mal einen Ensemblepreis machen kann, wie es in diesem Fall vielleicht durchaus angemessen gewesen wäre. Ich will übrigens gerne auch noch den jungen Helge Schmidt aus Hamburg erwähnen, von diesem Lichthof-Theater, was normalerweise nicht auf der Liste steht. Der hatte sehr spektakuläre Inszenierung über die Cum-Ex Papers, also die großen Steuerbetrügereien der Welt gemacht, und hat auf die Frage, ob man denn auch noch was anderes sich kümmern könne, als um sozusagen solche Fragen, geantwortet, man muss einfach nur auf die Straße gucken und sehen, was schiefläuft in der Welt, und schon hat man die Themen fürs Theater.
Und ich möchte unbedingt noch einen Satz hören zu Roberto Tulli. War ja schon vorab klar, dass er den Preis für sein Lebenswerk bekommt. Seit Jahrzehnten macht er engagiertes Theater in Mülheim an der Ruhr. Groß gefeiert heute Abend?
Ja, das war schon ein bisschen herzrührend. Also er hat eine Laudatio aus der nordrhein-westfälischen Politik bekommen. Er hat Helmut Schäfer, seinen lebenslangen Dramaturgen, an die Seite geholt. Er hat diese schöne Pointe mit der Faust und die Faust, die für ihn lebenslang eigentlich immer wichtiger war, entweder in der Tasche geballt oder eben draußen hervorgeholt, hat alle die in den Arm genommen, die ihn sehr lange begleitet haben, und bis heute auch die sagen, er wird eigentlich nie in Rente gehen. Das ist einer von den Künstlern, der wird irgendwann mal verschwunden sein, aber bis dahin wird er arbeiten, weil Arbeit Leben ist und Leben Arbeit. Das war groß, das war berührend, das hat einen Theatermacher wieder ins Bewusstsein und noch einmal ins Bewusstsein gerufen, der für die Nachkriegsgeschichte, die Geschichte des migrantischen Theaters und der Moderne in Deutschland-West von immenser und unübersehbarer Bedeutung ist.
Michael Lages, direkt nach der Verleihung des Faust-Theaterpreises heute Abend in Kassel. Herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Am Gedenktag des Judenpogroms der Nationalsozialisten haben heute in Bielefeld Neonazis gegen die Inhaftierung der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck demonstriert. Tausende kamen zur großen Gegendemo. Von Reiterstaffeln abgeriegelt war auch die Kunsthalle Bielefeld. Wir schauen jetzt aus anderen Gründen dort hinein. Denn bevor das Museum ab 2023 für längere Zeit wegen Sanierung geschlossen wird, wurde an diesem Wochenende die letzte große Ausstellung des Kunsthallendirektors Friedrich Meschede eröffnet. Er setzt dabei ausschließlich auf Plastiken und Skulpturen von Auguste Rodin bis in die unmittelbare Gegenwart. Ein Gang also durch die Skulpturengeschichte. Viele der Objekte stammen aus der Sammlung des Hauses und spiegeln, wie hoch das Niveau der seit Jahren unterfinanzierten Kunsthalle ist. Herr Meschede, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Bürger.
Ausgangspunkt ist eine Plastik von Rodin, die der Ausstellung auch den Titel gibt. L'homme qui marche, der Mann, der geht oder auch der Schreitende. Ein Männertorso in großer Schrittstellung. Warum ist diese Skulptur für Sie als Kunsthistoriker, Herr Meschede, ein Schlüsselwerk, die Inkarnation des Begriffs der Avantgarde?
Ja, weil diese Skulptur erstmal, so wurde es von einem Kunsthistoriker-Kollegen in den 50er Jahren ausgedrückt, das Unvollendete als künstlerische Form definiert. Der Torso ist jetzt nicht mehr Relikt aus einer alten Zeit, also nicht mehr Objekt einer Zerstörung, sondern wird vorsätzlich und sehr bewusst eingesetzt jetzt zu einer Neudefinition als autonome Skulptur. Ein Kompositum eben aus dem Unterleib von Johannes dem Täufer und eben der Oberkörper ein antiker Torso, den Rodin darauf gesetzt hat. Und dieses kombinatorische Moment wird also sicherlich formprägend für die gesamte Skulpturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus ist das Motiv des Schreitenden noch sehr wichtig. Viele Bildhauer danach haben das aufgegriffen. Es gibt einen L'homme qui marche von Giacometti, L'homme qui marche von Germain Richier bis zu Fritz Wotruber. Und ich möchte Sie sozusagen dieses Avantgarde-Motiv dann bei Joseph Beuys weiterführen in den politischen Raum, wenn Sie bedenken, dass Emmanuel Macron seine politische Bewegung La République en Marche bezeichnete, dann ist das sicherlich auch eine wunderbare Fortsetzung in den politisch-gesellschaftspolitischen Raum hinein.
Rodin hat damit die glatten, heroischen Heldenfiguren ad acta gelegt. Wie zeigt sich denn jetzt dieses unvollendete, wegweisende für die weitere Entwicklung der Bildhauerei in Ihrem Parcours?
Die Rodin'sche Skulptur ist ja dadurch ausgezeichnet, dass sie ein Spannungsverhältnis darstellt zwischen dem Sachverhalt, dass eine Skulptur sich erstmal nicht bewegt, sondern statisch ist, eine Statue ist, er aber eben eine Bewegung zum Ausdruck bringen will und sozusagen den Schwerpunkt im Körper dieser Figur verlagert, sodass eine suggestive Bewegung durch die Komposition der Figur erzeugt wird. Und insofern haben wir Figuren ausgesucht, Schreitmotive, abstrakte Bewegungen, die das dann in das 20. Jahrhundert hineinführen, bis hin zu der jüngsten Produktion der jungen Bildhauerin Lena Henke, die eben mit einer Skulptur Aische Erkmans Endless Knee, sozusagen das endlose Gehen, eine Drehbewegung nur des Knies zum Thema der Skulptur macht.
Das ist so eine giftgrüne, kugelförmige Skulptur, die sich im Raum bewegen lässt.
Die könnte im Raum gerollt werden, sie steht fest, aber sie suggeriert eben eine Bewegung. Sie suggeriert, dass sie gerollt werden könnte und ist ein vergrößertes Kniemotiv, zwei ineinandergreifende Kniescheiben. Dieses Spannungsverhältnis zwischen potenzieller Bewegung, aber doch in sich ruhender Skulptur.
Verkörperung des Sperrigen ist der Untertitel dieser Schau, bezieht sich wiederum auf ein Werk von Georg Baselitz, ein Versperrter. Und mit diesem Motto Verkörperung des Sperrigen unterstreichen Sie ja nochmal selbstbewusst das, Herr Meschede, womit Sie in Bielefeld auch immer wieder angeeckt sind. Es hieß, dass Ihre Ausstellungen zu intellektuell seien, zu elitär, zu wenig populär. Die Besucherzahlen seien rückläufig gewesen. Wie sind Sie mit diesem Konflikt umgegangen, diesem Drängen oder gedrängt werden hin zu mehr Popularität?
Naja, das ist vielleicht mein persönliches Problem. Ich kann nicht populär sein. Ich kann keine populären Ausstellungen in diesem Sinne machen. Ich war immer auf der Suche nach Neuem, nach Unbekannten. Ich möchte nichts Bekanntes bestätigen. Und in der Tat gibt eine Schnittstelle, dass dieser Vorwurf des Sperrigen mir persönlich galt und meinen Ausstellungen. Aber wir haben eben mit diesem einen Bild ein Versperrter aus der Serie der sogenannten Heldenbilder von Georg Baselitz, ein Schlüsselwerk aus dieser Serie in der eigenen Sammlung. Und das ist eben das Hauptmotiv dieser Ausstellung gewesen, nachdem wir im vergangenen Jahr zum 50-jährigen Bestehen der Kunsthalle den Schwerpunkt auf Malerei und Sammlung hatten in unserer eigenen Sammlung, haben wir jetzt Sammlungsbestände mit uns wichtigen Leihgaben und sehr ausgewählten Leihgaben ergänzt, um den Bereich der Skulptur und Sammlung hier weiterzuführen.
Sie wollten das Publikum immer fordern. Haben Sie die Bielefelder vielleicht überfordert?
Auf jeden Fall, aber Überforderung gehört ja zu interessanter Kunst, Komplexität. Ich bin jemand, der eigentlich in seinen Ausstellungen die Komplexität von Kunst steigern möchte und nicht die Vereinfachung von Kunst, das Einfache verständlich machen. Ich erkläre sehr gerne die Werke und versuche es, das eher auszuweiten, weil man kann nie zu einer eindeutigen Definition guter Kunstwerke kommen. Es gibt Vieldeutigkeiten, Vielschichtigkeiten, eben Komplexität, und das war mein Anliegen, das auch immer wieder zu vermitteln. Ich habe das einmal so formuliert: Kunst ist für jeden auf jeden Fall, aber es ist nicht zwingend, dass jeder Kunst versteht, und insofern sind da individuelle Herangehensweisen, Blickwinkel und auch Identifikationen mit Bildern eine Voraussetzung, um Kunst zu verstehen.
In Bielefeld hat die Politik entschieden, dass Sie das Haus zum Jahresende verlassen müssen. Der Förderkreis und viele Kulturschaffende hatten sich explizit hinter Sie gestellt. Schmerzt Sie dieser Abschied?
Nein, jetzt nicht, weil diese Ausstellung ist wirklich wunderbar geworden. Ich habe nochmal die Blickachsen, die dieses Haus, diese auf einem fließenden Grundriss nach Mies van der Rohe basierende Architektur von Philip Johnson hervorgebracht hat, wieder genutzt. Ich habe in all den Jahren jede Ausstellung speziell für dieses Haus gemacht, also site-specific, architekturbezogen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat, glaube ich, auch sehr viele Seherlebnisse bei vielen Bürgern ausgelöst. Es ist ein bisschen absurd, dass eine Handvoll Politiker, die das nicht verstehen wollten oder die ich leider auch nie in diesem Hause begrüßen oder gar führen konnte, anders sehen und sich von sozusagen oberflächlichen Statistiken blenden ließen, sprich Besucherzahlen. Die haben anders entschieden, dem konnte ich nicht entgegenwirken, mein Vertrag läuft aus. Schmerzlich vielleicht nur, dass das so zusammengeht und begründet würde mit einer Sache, dass ich zu alt sei, wie der Oberbürgermeister das genannt hat. Ich glaube, dass ich da im Gedanken etwas jünger bin als
62, ne?
Ja, im Gedanken bin ich noch jünger. Da bin ich noch, glaube ich, in meinen Studienjahren sogar stehen geblieben, weil ich diese Neugierde noch habe und das immer mit Kunst verbinde.
Friedrich Meschede verabschiedet sich mit einer großen Skulpturenausstellung von der Kunsthalle Bielefeld. Voraussichtlich ab 2023 wird das Haus dann aufwendig saniert. Es soll unter der neuen Leitung der Schweizerin Christina Weg auch inhaltlich neu ausgerichtet werden. Allerdings hat sie bereits angekündigt, dass das ohne eine Aufstockung des Budgets und des Ankaufsetats nicht funktionieren wird. Und daran hatte sich Friedrich Meschede ja auch schon die Zähne ausgebissen. L'Homme qui marche, Verkörperung des Sperrigen. Zu sehen ist die Abschiedsausstellung bis zum 8. März nächsten Jahres. Herr Meschede, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke meinerseits.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das deutsche Drama Systemsprenger ist für den Europäischen Filmpreis nominiert. Das gaben die Ausrichter auf dem Filmfestival im spanischen Sevilla bekannt. Die 11-jährige Hauptdarstellerin von Systemsprenger, Helena Zengel, ist darüber hinaus als beste europäische Schauspielerin nominiert. Als bester europäischer Schauspieler hat unter anderem der Gundermann-Darsteller Alexander Scheer eine Nominierung erhalten. Die Gala ist am 7. Dezember in Berlin geplant. Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt in Europa verliehen. Die Regisseurin des Films über die Schwierigkeit eines 9-jährigen gewalttätigen und auffälligen Kindes, das alle Systeme der Kinder- und Jugendhilfe sprengt.
Es ist ja wirklich ein Einzelfall, der da gezeigt wird. Und ich möchte auch, dass man mal darüber nachdenkt, dass eine Fallzuständige vom Jugendamt eben nicht nur ein Kind zu betreuen hat, sondern 60 Fälle auf dem Schreibtisch hat. Also das sind Zustände, die ich definitiv gerne in einen kritischen Diskurs bringen möchte, weil ich habe in meiner Recherche, und die war jahrelang, eigentlich nur Leute erlebt, die aus einer guten Intention heraus helfen wollen und deshalb in soziale Berufe gehen, dafür nicht besonders gut bezahlt werden, sozial nicht wirklich anerkannt sind, extrem anstrengende, auch emotional anstrengende Arbeit haben, aber bestimmte Strukturen lassen eben nur bestimmtes Handeln zu.
Die Regisseurin des Films Systemsprenger, Nora Fingscheid, in Deutschlandfunk Kultur. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentschner setzt sich für einen möglichen Wiederaufbau der von den Nazis zerstörten Synagoge in der Hansestadt ein. Das wäre ein starkes Zeichen für das jüdische Leben in Hamburg, sagte der SPD-Politiker dem Spiegel. Zunächst solle es eine Machbarkeitsstudie zur Gestaltung der Synagoge und ihrer Nutzung als künftiges jüdisches Zentrum geben. Dafür stellte Tschentschner auch finanzielle Unterstützung in Aussicht. Die indische Justiz hat grünes Licht für den Bau eines umstrittenen Hindu-Tempels am Standort einer zerstörten Moschee in Nordindien gegeben. Das Urteil soll einen jahrzehntelangen Konflikt zwischen Muslimen und Hindus beenden. Bernd Muschborowska.
Ayodhya gilt als der Geburtsort des Gottes Rama, eine der bedeutendsten Gottheiten des Hinduismus. Auf dem seit Jahrzehnten umstrittenen Gelände hatte seit dem 16. Jahrhundert eine Moschee gestanden, bis diese 1992 von radikalen Hindus zerstört wurde. Nicht alle Muslime sind mit der Entscheidung einverstanden. Der Anwalt einer der muslimischen Klägergruppen kündigte eine Überprüfung an, appellierte jedoch an die Muslime in Indien, auf Proteste zu verzichten.
Der berühmte Beatles-Fotograf Robert Freeman ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war einer unserer Lieblingsfotografen während der Beatles-Jahre, der einige unserer legendärsten Albumcover realisiert hat, würdigte Ex-Beatle Paul McCartney den Verstorbenen auf seiner Internetseite. Freeman fotografierte unter anderem das Cover des zweiten Albums With the Beatles von 1963, auf dem die vier Bandmitglieder auf einem Schwarz-Weiß-Foto mit zur Hälfte belichteten Gesichtern zu sehen sind.
Zum letzten Mal fragen wir in dieser Woche, was bleibt vom Osten? Ihre Mutter gehörte der SED-Führung an und trotzdem ist Katja Lange-Müller mit 16 wegen unsozialistischem Verhalten von der Schule geflogen, hat Schriftsetzerin gelernt, als Requisiteurin, Bildredakteurin und Krankenschwester gearbeitet. 5 Jahre vor dem Fall der Mauer ist sie nach West-Berlin ausgereist und seitdem erfolgreich als Schriftstellerin. Katja Lange-Müller.
Ja, was ist vom Osten übrig geblieben? Ja, ich bin übrig geblieben zum Beispiel und ganz viele meinesgleichen. Rentner. Das Wort übrig impliziert ja eine schwindende Substanz. Davon kann nicht die Rede sein. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass das, was wir unter Osten verstehen, immer mehr Aufmerksamkeit erzwungen hat in der letzten Zeit. Einfach durch Knurren und Murren, Unzufriedenheit.
Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück.
Ich bin ja auch 5 Jahre vor dem Fall der Mauer in den Westen gegangen. Ich wusste schon, dass nach dem Besäufnis der Kater kommt. Den Kater hatte ich bereits hinter mir, als die anderen ihn noch vor sich hatten. Die Ostdeutschen definierten sich vor allem über ihre Erwerbsbiografien. Es bestand eine Pflicht zur Arbeit. Es gab ein Gesetz, was keiner Arbeit nachzugehen als strafbare Handlung markierte. Und der Verlust der Arbeit kam einer fulminanten Katastrophe gleich.
Und dann such ich Trost in einem Lied. Über 7 Brücken musst du gehen.
Die Menschen, die damals auch von der Arbeitslosigkeit kalt erwischt wurden, sind nach diversen Beschaffungsmaßnahmen, hilflosen Versuchungen, irgendwie Ich-AGs zu gründen und ähnlichen Unternehmungen in der Rente gelandet. Die sind alle in etwa so alt wie ich jetzt, ne? Also alte Menschen, Rentner. Dass Freiheit etwas ist, was man nicht nur wollen, sondern auch können muss, das war natürlich den Menschen im Furor sozusagen des Kampfes um die Erneuerung der Gesellschaft noch gar nicht klar.
Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen.
Was ist vom Osten übrig geblieben? Ja, mir fällt natürlich ein Schlager ein, den wir immer den Zahnarztschlager nannten. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch, und da haben wir den Text dann abgewandelt, der blaue Schein. Der blaue Schein war der Westhunderter, mit dem man quasi alles besorgen konnte.
Was bleibt vom Osten? Katja Lange-Müller. Und jetzt geht's zu Madame Butterfly. Madame Butterfly ist die empfindungsreichste Oper, die ich je geschrieben habe, so Giacomo Puccini höchstpersönlich. Die Geschichte einer Trennung, in der er mit dem gemeinsamen Kind von Japan in die USA geht und sie auf seine Rückkehr hofft. Das Ganze endet tragisch. Lässt sich diese Oper feministisch überschreiben? Vielleicht, wenn eine Regisseurin wie Adriana Alteras inszeniert. Alteras ist ja selbst auch Schauspielerin und humorvolle Buchautorin, als Regisseurin bekannt geworden mit den provokativen Vagina-Monologen. Uwe Friedrich kommt direkt aus der Premiere am Theater Heidelberg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben uns hier schon in den Summchor reingeschlichen. Ist das heute Abend eine feministische Sicht auf Madame Butterfly?
Es ist auf jeden Fall eine Sicht, bei der die Männer extrem schlecht wegkommen. Also dieser amerikanische Soldat Pinkerton, Benjamin Franklin Pinkerton, ist ja sowieso schon negativ gezeichnet von Puccini und von seinem Librettisten. Hier kommt noch dazu, dass auch der amerikanische Konsul Sharpless gar nicht gut wegkommt. Eigentlich, üblicherweise wird der so als der Verständnisvolle, der Butterfly noch retten will oder ihr schonend beibringen will, dass sie sich doch jetzt mal anders orientieren soll und dass dieser Amerikaner, der Soldat, nicht zurückkommen werde. Der ist eigentlich immer ganz nett und ganz freundlich. Hier überhaupt nicht, ist dann dem Suff ergeben und ein unglaublicher Feigling. Und dadurch wird vieles sehr beklemmend, was Chocho San, also Madame Butterfly, da erlebt. Das ist sicherlich eine dezidiert weibliche, schrägstrich feministische Sichtweise.
Adriana Alteras hat ja vorher auch gesagt, sie wolle Madame Butterfly vom Kitsch befreien. Ist dir das auch von der Bühne und vom Setting und dem ganzen Ambiente her gelungen?
Absolut. Bühnenbild und Kostüme kommen von Yashi, einer Künstlerin, die das gemeinsam mit Adriana Alteras eindeutig in die Gegenwart verlegt. Zu Anfang werden mit dem Handy Selfies gemacht. Die Geishas sehen aus zum Teil wie heutige Manga-Figuren und andere, es ist schon relativ deutlich, das sind Edelprostituierte. Andere spielen den potenziellen Kunden dann traditionelles Japan vor. Das wird aber nicht übertrieben. Es bleibt die Geschichte erhalten, wird also nicht zum Opfer von Plattenmodernisierung mit, was weiß ich, Großbild, Fernsehern oder sowas, sondern wir sehen schon auch Reispapierwände, ein stilisiertes, fernöstlich exotistisches Bühnenbild. Und hier kann man nur sagen, die haben einfach alle sehr genau auf das Stück geguckt und es sehr minutiös erzählt, sodass zum Beispiel auch Goro, dieser Kuppler und Heiratsvermittler, aufgewertet wird. Also wirklich bis in die Details, bis in die kleinsten Bewegungen sehr, sehr gut gearbeitet. Da steht niemand tatenlos rum, wenn ein anderer singt, sondern da werden alle in echten Psychogrammen gezeichnet.
Die koreanische Sopranistin Hyesung Na ist Ensemblemitglied in Heidelberg. Sie hat heute Abend die Titelpartie gesungen.
Thank you.
Wie hat Ihnen denn diese Madame Butterfly musikalisch gefallen?
Das war ganz wunderbar, schon dirigiert von Elias Grandi, schnell, unsentimental, überhaupt nicht kitschig im ersten Teil. Dadurch kriegt es dann, wofür Adriana Alteras ja auch bekannt ist, für ihren Humor, dadurch kriegt es fast sowas, ja, falsch komödiantisches. Also wir wissen ja, es ist eine Tragödie, aber es kriegt was ungeheuer Schnelles, zum Teil Groteskes. Im zweiten Teil nimmt sich Elias Grandi dann auch mehr Zeit für die dramatischen Ausbrüche. Hier ist Sung Na großartig, bis zum Schluss, toll gestaltet, toll gespielt, ohne dass es irgendwas so barmend, tränendrückendes bekommt. Auf der gleichen qualitativen Ebene Jasmine Williams Ali als Pinkerton, die kommen auch problemlos noch übers Orchester, wenn Elias Grandi mal richtig aufdreht. Und Joao Terleira, den muss man auf jeden Fall erwähnen, ein öliger, aasiger und dabei doch spannend, fast schon erotischer Goro. Also all die Widersprüche der Figuren können die Sänger und Darsteller, die sind im gleichen Maße Darsteller heute Abend, die können all die Widersprüche wirklich zeigen, ohne dass man emotional erpresst wird, was bei Puccini ja immer die Gefahr ist.
Adriana Alteras verpasst Madame Butterfly in Heidelberg eine Frischzellenkur. Die Premierenkritik von Uwe Friedrich. Besten Dank.
Gern geschehen.
Wie weiblich ist der Kulturbetrieb? Das war das heutige Tagesthema bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe. Die haben seit diesem Jahr eine Frauenquote und die Jury ist erstmals sogar ausschließlich weiblich besetzt. Deutschlandradio war natürlich dabei und hat wie alle ARD-Landesrundfunkanstalten plus SRF und ORF aus der Schweiz und Österreich ein ausgewähltes bestes Hörspiel in den Wettbewerb um den Deutschen Hörspielpreis der ARD geschickt. Marie-Dominik Wetzel hat die Nacht der Gewinnerinnen miterlebt, kommt gerade von dort und fasst die Preisverleihung kurz zusammen.
In dem Hörspiel Chinchilla Arschloch was was erlebt man quasi als Beifahrer mit, wie ein Vater mit seiner Tochter im Campingbus durch Deutschland reist. Der Vater leidet am sogenannten Tourette-Syndrom und bricht immer wieder unkontrolliert in Schimpftiraden aus. Das Hörspiel baut eine Brücke zu allen Menschen, deren Besonderheiten nicht der Norm entsprechen, einer Norm, die längst abgeschafft gehört, so die Jury. Das Publikum der diesjährigen ARD-Hörspieltage wählte die humorvoll-kritische Produktion »Die dritte Arbeitskraft, mein Geld« von Michael Staufer zum besten Hörspiel des Jahres, eine Produktion des Schweizer Rundfunks. Den Deutschen Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung hat die Jury Nicole Heesters für ihre Rolle in dem Hörspiel »Die Jahre« zugesprochen. Der Deutsche Kinderhörspielpreis geht an die Autorin Angela Geritz und ihr Stück »Eineinhalb Wunder und ein Spatz«, eine Produktion des Hessischen Rundfunks und von Deutschlandradio Kultur. Mit dem ARD Pinball, dem Preis für Kurzhörspiele aus der freien Szene, ist Simone Halder für ihre Produktion Chewing Gum Makes a Demon Really Happy ausgezeichnet worden. Die ARD Hörspieltage sind das größte Festival für Hörspiel- und Klangkunst im deutschsprachigen Raum.
Preise für die besten Hörspiele. Marie-Dominik Wetzel über die Nacht der Gewinnerinnen bei den ARD Hörspieltagen in Karlsruhe.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Während Zeitungen und Nachrichten dieser Tage voll sind von Geschichten aus der DDR und der Zeit des Mauerfalls, lasen wir im Berliner Tagesspiegel, mag es in einigen Familien doch noch so aussehen. Die altbekannten Anekdoten werden erzählt, aber darüber hinaus herrscht Schweigen. Der Opa bei der Stasi, der Vater bei den Grenzsoldaten, die Mutter in der SED, besser nicht darüber reden. Das kann alte Wunden aufreißen und neue Gräben ziehen, schrieb Anna Tewald. Die Feuilletons hatten in dieser Woche aber viele schöne Anekdoten zu erzählen. Am 10. November glaubten wir, dass niemand kommt, weil alle im Westen sind, erinnerte sich der Rockmusiker Dirk Michaelis, wie das war vor 30 Jahren, einen Tag nach dem Mauerfall, als er mit seiner Band Karussell im Ostberliner Palast der Republik auftrat. Doch es war voll, erzählte er der Süddeutschen Zeitung. Im Saal herrschte eine Mischung aus Hoffnung und dem unbezwingbaren Glauben, dass jetzt das größte und Beste passiert, was wir uns vorstellen können. Beide Systeme werden einen Weg finden, das jeweils Beste herauszufiltern und zusammenzuführen. Wir dachten, wir würden jetzt das tollste Land der Welt. Und wer war am 9. November wo? Das gehörte zu den häufigsten Fragen dieser Woche. Ich war im Kino International zur Premiere von Coming Out, dem ersten explizit schwulen Film aus DDR-Produktion, sagte der Journalist und damalige DDR-Bürger Jens Biski der Wochenzeitung Die Zeit. Du, Norbert, hast wahrscheinlich Stiefel geputzt. Wohl wahr. Bruder Norbert Biski, der Künstler, war damals nämlich bei der Nationalen Volksarmee. An einem Morgen kam der Unteroffizier und sagte, die Mauer sei gefallen. Das haben wir erstmal nicht geglaubt, fragte Die Zeit. Sie dachten, es sei ein Scherz? Norbert Biski, Unteroffiziere neigten nicht zu Scherzen. Das ist in den letzten 30 Jahren anders geworden und nicht nur das. Freiheit ist ein Begriff, der sich in den letzten 30 Jahren wie kein anderer verändert hat, meinte Mara Delius in der Tageszeitung Die Welt. An Freiheit können wir uns weiter festhalten. Freiheit ist und bleibt ein universaler Wert. Freiheit löst sich nicht auf in ein Trugbild, schrieb Lan Hornscheid ebenfalls in der Welt. Auf Freiheit ist Verlass, so scheint es, so wie auf Demokratie, vielleicht auch auf Liebe. Freiheit ist ein unhinterfragbar scheinender Wert, der Mauern einreißt. Aber wer hat die Mauer damals nun wirklich eingerissen? Der Literat Lukas Ritschl, 1994 in der Oberlausitz geboren, saß neulich bei einer Podiumsdiskussion und neben sich war ein Mitdiskutant, Professor einer westdeutschen Universität, geboren in der Bundesrepublik der 50er Jahre, wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen war, und dessen westlich-professorale Erkenntnisse waren, dass die Proteste der DDR-Bürger nicht zum Ende der SED-Herrschaft geführt hätten, sondern dass der Staat aufgrund seiner wirtschaftlichen respektive seiner unwirtschaftlichen Lage zusammengebrochen sei. Die Rolle der Bürgerbewegung, erinnerte sich Lukas Ritschl, erwähnte er mit keinem Wort. Das Feuilleton kannte nicht nur schöne Anekdoten in dieser Woche. Während die West-68er von der Revolution träumten und letztlich Reformen erreichten, wollten die Ost-89er ursprünglich Reformen und haben eine Revolution ausgelöst, schrieb in der Welt allen Ignoranten ins Stammbuch Werner Schulz, der ehemalige DDR-Bürgerrechtler. Westliche Bildungsträger veranstalten seit Jahrzehnten gut gemeinte Foren zur DDR-Geschichte, stand in der Neuen Zürcher Zeitung. Sie sehen sich mit einer Ablehnung der Einheimischen konfrontiert, so der Schriftsteller Martin Ahrens, der einst ebenfalls in der DDR lebte. Genauso wie man vor dem die politischen Pflichtveranstaltungen ablehnte, als Übergriff einer fremden Deutungshoheit, so lehnt man nun die westliche Deutung der selbstgelebten Geschichte ab, mit dem Unterschied, dass man jetzt straflos fernbleiben kann. Dem mutigen Volk sei Dank. Der Ruf »Wir sind das Volk« war im Widerstand gegen den SED-Staat tatsächlich eine genuin demokratische Losung, hieß es in der Welt. Eine von jeder Entscheidung über ihr Schicksal ausgeschlossene Bevölkerung ließ die totalitären Machthaber damit wissen, dass sie Entmündigung und Rechtlosigkeit nicht länger hinnehmen werde, meinte Richard Herzinger. Nachdem die Diktatur beseitigt war, teilte sich dieses vereinte Volk wieder in widerstreitende politische, soziale und ideelle Gruppen und Einzelpersonen auf. Und das ist zunächst mal ja auch gut so. Das Volk ist in diesem Sinne also die Summe aller Einzelnen, die sich zusammenschließen, um sich eine Ordnung zu geben, in der die individuellen Rechte aller gesichert sind, die aber die Leute in ihrer Verschiedenheit und Vereinzelung belässt. Individualität gehört eben zur Demokratie. Meine Identität ist nicht durch eine Art DDR-Vergangenheit geprägt, sagte im Weltinterview der 1967 in Weimar geborene Bariton Matthias Görne. Ich bin heute auf der ganzen Welt glücklich, egal wo ich bin, aber auch deshalb, weil ich schnell begriffen hatte, wie kostbar das ist.